Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Maximilian Rieger. Hallo zusammen.
Athletes with a Russian or a Belarusian passport.
Athleten mit einem russischen oder belarussischen Pass dürfen nur als individuelle, neutrale Athleten antreten. Athleten, die aktiv den Krieg unterstützen, dürfen nicht teilnehmen. Athleten, die einen Vertrag mit dem Militär oder den Sicherheitsdiensten der Länder haben, dürfen nicht teilnehmen.
Cannot compete.
Das sind die Worte von Thomas Bach gewesen, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees. Nach Monaten von Diskussionen gibt es jetzt also eine neue Empfehlung des IOC für den Umgang mit Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und Belarus. Kein kompletter Ausschluss mehr, wie das IOC direkt nach der Invasion empfohlen hatte, sondern eine Zulassung unter Auflagen. Eine Entscheidung, die von westlichen Regierungen und Sportverbänden kritisch gesehen wird, von der Ukraine sowieso, aber auch aus Russland kritisch beobachtet wird. Die einzelnen Sportfachverbände in der Leichtathletik, Schwimmen, Fechten sollen diese Entscheidung jetzt umsetzen. Viele Fragen zum Verfahren sind aber noch offen. Und darüber, was diese Entscheidung für den Weltsport bedeutet und ob der politische Einfluss auf den Sport vielleicht zu groß wird, darum soll es in diesem Sportgespräch gehen. Mit dabei ist Lea Krüger hier im Studio in Köln. Sie ist Fechterin und sitzt im Präsidium von der unabhängigen Athletenvereinigung Athleten Deutschland. Und die plädiert für einen kompletten Ausschluss von Russland und Belarus. Und zugeschaltet ist Thomas Konietzko, Präsident des Weltkanuverbandes. Er soll, muss mit seinem Verband jetzt diese IOC-Empfehlung umsetzen. Hallo an Sie beide.
Hallo.
Hallo.
Herr Konietzko, gehen wir einmal in die Tage vor der Entscheidung. Das IOC hat ja diverse Calls abgehalten, unter anderem auch mit der UN-Sonderberichterstatterin Alexandra Santaki, die Griechin, die sich gegen einen Ausschluss von russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportlern ausgesprochen hat. Wie sind diese Diskussionen in den vergangenen Wochen und in den Tagen vor der Entscheidung aus Ihrer Sicht verlaufen?
Ich muss erst mal sagen, dass sich keiner die Meinungsfindung auch in den internationalen Verbänden leicht gemacht hat. Und wir sind schon in einer sehr herausfordernden Situation und sind deshalb angewiesen auf alle Informationen, um uns ein abschließendes Meinungsbild zu erarbeiten. Und die Diskussionen haben dann schon geholfen und auch die internen Diskussionen mit Kollegen. Und wir waren dann am Ende auch froh, dass jetzt zumindest die Empfehlung des IOCs sehr klar und deutlich ist, wie die Verbände im Umgang mit ihren Sportlern beziehungsweise mit den russischen und belarussischen Sportlern weiter vorgehen sollen.
Aber war das wirklich ein ergebnisoffener Prozess? Weil, also ich bekomme einmal im Monat eine Mail von IOC-Sprecher Christian Klaue. Neues aus dem IOC heißt das. Das ist eine Zusammenstellung mit Nachrichten, die für das IOC aus IOC-Sicht wichtig sind. Und ich habe da in den vergangenen 3 Monaten immer nur Pressemitteilungen bekommen, die den Kurs des IOC unterstützen. Also, dass russische und belarussische Athletinnen und Athleten tendenziell wieder zugelassen werden. Von den kritischen Stimmen, zum Beispiel von Athleten Deutschland oder der Athletenvereinigung Global Athletes, habe ich dort in solchen Mitteilungen nichts gelesen. Deswegen nochmal die Frage, ist das ein ergebnisoffener Prozess gewesen oder hat das IOC den dann doch auch in die Richtung gesteuert, die es dann am Ende haben wollte?
Naja, da unterschätzen Sie jetzt das Selbstbewusstsein der Verbände. Natürlich orientieren wir uns am IOC und wir wollen und wünschen uns auch ein einheitliches Vorgehen der olympischen Bewegung, aber allein schon die Tatsache, dass einige Verbände sehr klar sich auch anders positioniert haben, zum Beispiel die Leichtathleten, zeigen ja, dass es tatsächlich ein ergebnisoffener Prozess war. Und wir haben, oder ich zumindest, auch sehr genau die Stellungnahme des DOSB und das Gutachten der Professorin aus Erlangen zur Kenntnis genommen und gelesen und uns mit den Argumenten ausgetauscht. Insofern hat das IOC ja auch noch eine Empfehlung ausgesprochen an die Verbände und den Verbänden jetzt die Verantwortung übergeben, abschließende Entscheidungen zu treffen. Und das werden die Verbände auch sehr verantwortlich tun. Und ich kann mir gut vorstellen, dass im Ergebnis dieser Diskussion nicht alle Verbände zu der gleichen Entscheidung kommen werden.
Das Gutachten, was Sie ansprechen, das nur eine kurze Ergänzung, ist das Gutachten von Patricia Viata, was der DOSB in Auftrag gegeben hat und was eben eine gegenteilige Rechtsposition einnimmt als die UN-Berichterstatterin, die in den IOC-Calls war. Bevor wir zu dem Verfahren kommen, Herr Konietzko, will ich einmal Frau Krüger fragen, wie haben Sie diese ganzen Diskussionen wahrgenommen und auch an Sie die Frage, ob Sie das als ergebnisoffenen Prozess wahrgenommen haben?
Ich habe es ehrlich gesagt erstmal nicht wirklich so ergebnisoffen wahrgenommen. Jedenfalls was von Athletenseite anging. Wir wurden dann doch auch nochmal zu einem Call eingeladen. Das war der Freitag, bevor jetzt letzten Dienstag die Entscheidung getroffen wurde. Da gab es einen großen Call mit allen Athletenvertretern weltweit, wo eben dann auch die UN-Sonderberichterstatterin eingeladen war und auch ihr Gutachten einmal vorgetragen hat und ihre Ergebnisse. Und ich muss sagen, ich saß in dem Call und sie hat es vorgelesen und ich war erstmal ziemlich erschrocken darüber, weil sie ja in ihrem Gutachten sogar ganz klar zu dem Ergebnis kommt, dass auch AthletInnen, die sich eben als Soldaten im Krieg befunden haben, also dass sie wieder zugelassen werden können und dass man einen Ausschluss von russischen Athleten, dass das überhaupt nicht geht und dass man die auf jeden Fall wieder zulassen sollte, weil das eben gegen Diskriminierung verstößt. Und das ist menschenrechtliche Abwägung. Und ich saß in diesem Call und dann trug sie das so vor und ich war erstmal ziemlich wirklich erschrocken darüber und dachte mir so, okay, das passiert jetzt hier gerade nicht, das ist ja Wahnsinn. Das IOC meint das jetzt gerade nicht ernst. Also haben die sich dieses Gutachten mal ordentlich durchgelesen? Das geht ja gar nicht, so ungefähr. Und dann kam auch tatsächlich danach eine Diskussion zustande zwischen den Athletenvertretern oder auch mit eben Frau Xiantaki, also mit der UN-Sonderberichterstatterin. Und da gab es dann auch echt richtig unschöne Szenen. Also es gab eine Athletenvertreterin aus Estland, die dann eben auch gefragt hat, wie stellen Sie sich das hier vor? Sie machen hier gerade eine rechte Abwägung und sagen, man kann hier nicht die russischen AthletInnen diskriminieren und ausschließen. Also Ausschluss wäre dann die Diskriminierung. Ja, und auf der anderen Seite geht es auch hier auch um Leben. Also was ist denn hier, wir reden hier über Leben. Es geht um Menschenleben. Wie soll das denn funktionieren? Und dann hat Frau Xiantaki eine Gegenfrage gestellt und hat diese Athletenvertreterin schon fast, provoziert, schon fast angegriffen. Und dann jetzt müssen Sie sich mal in die Lage reinversetzen und wie wäre das denn für Sie? Und die Johanna heißt sie, hat dann nochmal was entgegnet und dann wurde das Mikrofon gemutet. Also sie konnte die Frage, beziehungsweise sie konnte gar nicht mehr richtig zu Ende argumentieren. Das war so eine Szene, die in diesem Call passiert ist. Und eine andere Szene war, ich hatte dann die Punkte von Frau Viata eben vorgetragen. Und hatte dann eben auch nachgefragt, was sie denn darauf antworten würde. Und das hat sie dann so ein bisschen, mehr oder weniger abgebügelt und meinte so, nee, sie kommt da zu einem anderen Ergebnis. Vielleicht noch als Ergänzung, ich hatte letzte Woche die Möglichkeit, mit Frau Viata zu telefonieren und auch mal nachzufragen. Und sie hat mir auch erklärt, dass das eine absolute Mindermeinung ist, die die UN-Sonderberichterstatterin da vertritt. Und dass die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eigentlich was ganz anderes vorsieht. Ja, kleiner Exkurs in die menschenrechtliche Schiene. Und nach dem Call war ich wirklich so, okay, nee, das war's jetzt. Also die kommen auf jeden Fall mit voller Kraft zurück, obwohl sich in dem Call abgezeichnet hatte, dass eben auch viele Athletenvertretungen sich dagegen ausgesprochen haben. Also es war jetzt.
Aber da hake ich mal ein, weil das ist ja dann tatsächlich, wenn man sich das Ergebnis anguckt, ist es ja tatsächlich nicht so, dass das IOC der UN-Berichterstatterin gefolgt ist.
Ja.
Ist das dann tatsächlich auch ein Resultat des Widerstands gewesen von den Verbänden, die Herr Konietzko ja schon angesprochen hat, die ja, wie Herr Konietzko gesagt hat, ja auch irgendwie ein eigenes Selbstbewusstsein in der Frage entwickelt haben und eben auch den Diskussionen und den Reaktionen der Athletinnen und Athleten?
Ja, ich denke, dass das auf jeden Fall mit reingespielt haben wird. Also ich glaube, dadurch, dass dieser Call eben nicht komplett und ganz klar in diese Richtung ging, wieder Zulassung, kein Problem, sondern dass das sehr gespalten war, sehr gespalten. Und es gab ja dann auch, also wir haben ja sogar dann uns beim Fechten noch so einen Brief geschickt und die Weltverbände haben da irgendwie auch noch Feuer gemacht. Und es gab schon die Ersten, die gesagt haben, nein, wir lassen russische Athletinnen und belarussische Athletinnen gar nicht erst zu. Ich glaube, dass das auf jeden Fall Druck gemacht hat. Und dass die Entscheidung des IOCs dann jetzt auch dahin oder die Empfehlung dahin ausgefallen ist, diese ganzen doch sehr strengen Vorgaben zu geben, das habe ich in dem Umfang, ehrlich gesagt, erstmal nicht erwartet, nach dem, was in den Tagen davor passiert ist.
Herr Konietzko, haben Sie das erwartet, dass das IOC zu dieser Empfehlung kommt?
Eigentlich ja. Ich will aber zu dem, was Frau Krügel gesagt hat, nochmal sagen, dass das ja ein exemplarisches Beispiel ist, wie wir von Deutschland aus diese Diskussion führen, auf einer moralischen Ebene mit einem sehr gefestigten Meinungsbild. Und es ist schwer in dieser Diskussion, zumindest wenn wir mit europäischen Vertretern sprechen, ergebnisoffen unterschiedliche Argumente abzuwägen. Wenn man aber sich die internationale Situation anschaut, dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass eine große Mehrzahl der internationalen Vertreter, zumindest in meinem Verband hier, ein komplett anderes Meinungsbild haben Und ich habe mir nochmal die Mühe gemacht, die beiden Argumentationen sowohl von Professorin Viator als auch von der Vertreterin der UN, Diantaki, genau durchzulesen. Die sind gar nicht so sehr weit auseinander, nur in der Bewertung kommen die dann zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also was mir ein bisschen fehlt, zumindest auf der europäischen Ebene, ist diese ergebnisoffene Auseinandersetzung mit Argumenten. Und da wünsche ich mir tatsächlich, dass auch die, die zu Recht eine klare Position haben, sich eben auch mit den Ergebnissen der anderen Seite auseinandersetzen. Es fällt uns unwahrscheinlich schwer, hier alle Argumente abzuwägen. Und das ist für jeden, der da im Moment eingebunden ist, eine unwahrscheinlich schwierige Situation. Am Ende müssen wir eine Entscheidung treffen. Und da waren die Argumente der Frau Shiataki genauso einleuchtend wie die Argumente der Frau Professorin Viator.
Ich will kurz eine Sache, also erstmal ja, stimmt, wir haben hier eine sehr europäische Sicht wahrscheinlich auf die ganze Problematik und das, ne, in unseren Werten, wie wir leben etc. Aber ich möchte eine Sache mal ganz kurz hier nochmal hervorheben, was Sie gerade öfter auch angesprochen haben. Sie reden immer wieder davon, ja, Meinungsbildung und Mehrheiten. Aber hier darf es doch gar nicht um ein Mehrheitsbild gehen. Hier muss es doch um eine rechte Abwägung gehen. Hier muss es doch genau auch, klar, diese zwei Meinungen, die wir hier haben, diese zwei Gutachten, oder das eine ist ja auch nur wirklich eine Stellungnahme, das muss doch gegeneinander quasi abgewogen werden. Und da muss geprüft werden, wo sehen wir denn hier die Argumente, was ist rechtlich möglich. Es gibt ja auch die IOC-Charta, da sind auch einige Dinge drin, die man auch nochmal ranziehen kann. Es geht hier um eine rechte Abwägung, es geht um keine Mehrheitsbildung. Also wenn wir hier wieder über Mehrheiten sprechen, dann sind wir hier irgendwie wieder in dem Bereich so, wer hat quasi die meiste Macht, habe ich das Gefühl. Und am Ende sind wir dann die Athleten, dann wird bei uns, da wird irgendwas entschieden und jetzt werden Empfehlungen abgegeben. Aber es sind eben auch wieder nur Empfehlungen und irgendwie, also geklärt ist eigentlich gar nichts. Ja, was?
Ja, also, Frau Brüger, wir haben ja zu Recht, oder es wird ja zu Recht sehr oft kritisiert, dass es in Sportorganisationen nicht immer sehr demokratisch zugeht. Ja. Und gerade jetzt kann man aber nicht von unserer europäischen Ebene heraus sagen, dass unsere Stimme vielleicht doppelt zählt, wenn also grob geschätzt 2/3 der Vertreter in unserem Verband eine komplett andere Meinung haben. Das wäre dann auch eine gewisse Art von Arroganz. Ich kann all das, was Sie sagen, nachvollziehen. Mir tut das unwahrscheinlich weh, die Bilder im Fernsehen zu sehen. Die getöteten Ukrainer, die Sportler, mit denen ich sehr häufig rede, wie sie unter dem Krieg leiden. Aber man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass in der Bewertung der momentanen Situation es ein Meinungsbild gibt, was quer durch die westeuropäischen und durch den Rest der Welt geht. Wenn ich auf den Brief der Fechter, ich habe mir jetzt im Vorfeld nochmal die Mühe gemacht, diesen Brief der Fechter genau durchzulesen und mir die Unterschriften anzugucken. Mhm. Und das ist eigentlich exemplarisch für die momentane Diskussion. 323 Fechter haben dort unterschrieben, aus gutem Grund. Davon waren 279 aus Europa und 44 von den vier anderen Kontinenten, von den 44 nochmal 29 aus USA und Kanada. Also das ist die Trennlinie, die momentan durch den internationalen Sport geht. Einerseits wir mit unseren Wertevorstellungen, die wir auch gut begründen können, und dann andererseits die 2/3 der anderen Länder, die sagen, warum nehmt ihr diesen Krieg so anders wahr als all die Kriege in der Welt, die es seit Jahrzehnten gibt, und warum handelt ihr hier so anders?
Dann will ich da einmal einsteigen, weil wir ja, ich glaube, jetzt schon etabliert haben, dass es eben eine Spaltung gibt im Weltsport und auch unterschiedliche Ansichten, auch in der Bewertung dessen, wie diese Empfehlung jetzt auch zu sehen ist und dann auch umgesetzt wird. Deswegen die Frage an Herrn Konietzko: Wie läuft denn bei Ihnen jetzt, wo die Empfehlung draußen ist, das Verfahren ab, wie Sie jetzt innerhalb Ihres Verbandes entscheiden, wie Sie mit dieser Empfehlung umgehen und wie Sie mit russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportlern umgehen?
Diese Diskussion, die gibt es in unserem Verband, seitdem der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Wir haben dort klare Entscheidungen getroffen und wir werden diese Entscheidung jetzt neu diskutieren und diskutieren die schon. Es gibt erste Entwürfe. Ich hatte Ihnen im Vorgespräch gesagt, dass unsere Zeitschiene so ist, dass wir abschließend Ende April entscheiden werden. Also kann ich jetzt nicht aus Respekt vor denen, die damit abstimmen, zu sehr ins Detail gehen. Aber wir werden uns natürlich an den IOC-Empfehlungen orientieren. Wir werden in der nächsten Woche mit der Exekutive einen Vorschlag, der bereits von mir erarbeitet wurde, diskutieren und ihn dann abschließend im April zur Abstimmung geben. Aber wir sind dann auch, ich sag mal, schon dankbar, dass das IOC da sehr klare und konsequente Vorgaben gemacht hat. Denn mir ist klar, dass wir überhaupt nur eine Chance haben, in Westeuropa, in Kanada, in den USA auf ein gewisses Verständnis mit einer Entscheidung zu stoßen, wenn die Regeln und die Bewertung der Neutralität glasklar ist. Und sollte es dazu kommen, dass russische und belarussische Sportler als neutrale Athleten zugelassen werden, hier keine Möglichkeit gibt, dass diese Zulassung für Kriegspropaganda genutzt wird.
Wie ist das mit Athletinnen und Athleten, die, was das IOC ja auch empfohlen hat, diese auszuschließen, die im Militär beschäftigt sind oder die in Sicherheitsdiensten von diesen beiden Ländern beschäftigt sind? Ist das auch eine aus Ihrer Sicht gute Einschränkung, um genau das zu verhindern, dass es eben für kriegspropagandistische Mittel genutzt wird?
Aber absolut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der in einem militärischen Rang ist oder vom Militär bezahlt wird, in Russland trainiert, an Wettkämpfen teilnimmt. Man muss sich immer in die Lage der ukrainischen Athleten versetzen. Ich kann das absolut nachvollziehen und ich glaube, das ist eine Empfehlung, also die bei uns unstrittig sein wird, wenn wir dann uns entscheiden, russische oder belarussische Sportler als neutrale zuzulassen oder vielleicht auch nicht zuzulassen. Also es ist bei uns im Moment noch ein ergebnisoffener Prozess und wir nehmen auch zur Kenntnis, dass unsere Ausrichter der olympischen Qualifikationswettbewerbe in diesem Jahr in Deutschland und in England da auch eine starke Meinung haben, die wir natürlich bei unserer Entscheidungsfindung berücksichtigen werden.
Wer soll das überprüfen dann?
Das war eine große Frage auch in unserem Verband. Und es zeichnet sich jetzt wohl ab, dass die ASOAF, also der Zusammenschluss der olympischen Sommersportverbände, dort eine Gruppe von neutralen Experten installieren will, die also abschließend dann diesen Status überprüft und hinzu kommt, dass auch genau überprüft werden muss, dass keine Sportler, ich spreche jetzt nicht für meinen Verband, aber für alle Verbände, die dann eventuell zulassen, an den Start gehen, die in irgendeiner Art diesen Krieg unterstützt haben.
Ja, das wird spannend auf jeden Fall, weil das ist ja auch gerade genau die Frage, die, ich glaube, sich alle Athleten gerade stellen, so ja, wie soll das denn jetzt überprüft werden, wer macht das? Und dann auch, welche Sanktionen sind vorgesehen, wenn eben das nicht eingehalten wird? Vielleicht, ja, vielleicht haben sich da auch schon Gedanken drüber gemacht. Und wer setzt das dann durch? Genau.
Ja, wir haben uns da Gedanken gemacht. Und das muss ganz klar sein und das muss glasklar geregelt sein. Und ich glaube aber, dass das Internet nichts vergisst und dass jeder, der irgendwo mal sich für diesen Krieg ausgesprochen hat in Russland oder Weißrussland, da auch genau drauf überprüft werden kann und dass es genügend Sportler gibt, die das auch sehr genau hinterfragen und beobachten werden und sicherlich auch Hinweise geben werden, wenn da etwas war. Und dann muss dieser Sportler konsequent ausgeschlossen werden.
Aber hätten Sie sich nicht gewünscht, dass das IOC da dieses Verfahren, wer prüft das, was sind dann genau Postings zum Beispiel, die als Kriegsunterstützung gelten, was genau bedeutet contracted, also in Verbindung stehen, vertraglich mit den Militärdiensten, dass das das IOC regelt, weil eigentlich wäre es doch Aufgabe des IOC als Organisation der olympischen Bewegung, genau diese Fragen zu klären und es nicht dann auf die einzelnen Sportfachverbände abzuwälzen, wie das jetzt passiert, wodurch dann wahrscheinlich ein Flickenteppich entstehen wird.
Ich glaube nicht, dass da ein Flickenteppich entsteht. Und mir ist es auch ziemlich egal, wer dann abschließend die Bewertung vornimmt. Ich möchte nur, dass diejenigen, die diese Bewertung vornehmen, das deutlich klar nach gleichen und einheitlichen Regeln vornehmen werden, sodass hier kein Schlupfloch entsteht, dass neutrale Athleten Staaten, die sich für diesen Krieg stark gemacht haben, ausgesprochen haben, den öffentlich unterstützt haben.
Frau Krüger,
ich will aber an dieser Stelle mal eines vielleicht noch anmerken. Ich bin sehr eng mit Sportlern auch aus der russischen Nationalmannschaft verbunden und es gibt viele Sportler, vier haben mich angerufen aus Russland und haben mir gesagt, all das, was unsere Regierung hier macht, wird von uns überhaupt nicht unterstützt. Wir sind absolut gegen diesen Krieg, aber bitte verstehe auch, dass wir in einem diktatorischen Regime, wo wir leben, hier nicht deutlicher unsere Meinung sagen können. Das können wir nur, wenn wir aus Russland fliehen. Und dann würden wir unseren Lebensunterhalt aufs Spiel setzen. Also es ist auch falsch, davon auszugehen, dass alle russischen Sportler diesen Krieg unterstützen. Da gibt es viele, die damit nichts anfangen können und den verurteilen.
Ja. Frau Krüger, es gibt ja tatsächlich jetzt auch die Tendenz, dass es von Seiten von westlichen Staaten eben gesagt wird, okay, wenn russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler teilnehmen wollen an Wettbewerben in unseren Ländern, zum Beispiel in Polen, hat der polnische Sportminister gesagt, die können das machen, wenn sie ein Dokument unterschreiben, in dem sie den Krieg in der Ukraine ablehnen und verurteilen. Dann können sie zum Beispiel an den Europaspielen jetzt im Sommer in Krakau teilnehmen, ansonsten nicht. Ist das dann nicht aber, also bringt das nicht genau die russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportler in dem System, in dem sie leben, in eine eigentlich unmögliche Situation?
Definitiv. Deswegen auch sehr gut, dass Sie es auch nochmal angesprochen haben, Herr Konietzko. Ich hätte es, glaube ich, sonst auch auf jeden Fall nochmal gemacht, weil wir müssen uns ja auch bewusst sein, was wir hier gerade auch auf der anderen Seite fordern. Also es geht hier, wie Herr Konietzko gerade schon gesagt hat, auch in Russland um Menschenleben, also im Sinne von Karrieren, um Lebensumstände und die da auf jeden Fall auch in Gefahr sind, weil man sich eben nicht gegen das Regime stellen kann. Das auf jeden Fall. Und wir fordern einen Ausschluss von Athleten. Also ich meine, das ist Wahnsinn, dass wir überhaupt an diesen Punkt gekommen sind. Ich finde, das ist, es macht mich sprachlos und auch ein bisschen, nicht nur sehr, es erschüttert mich. Aber ja, um auch Ihre Frage gerade nochmal aufzugreifen, was gerade in Polen auch passiert. Ja, das bringt die russischen und belarussischen Athletinnen genau nämlich in diese Situation, dass sie sich ja eigentlich gegen das Regime stellen müssten, dass sie aber eigentlich, also sie können das nicht. Das ist gefährlich, auch für sie. Und ich finde, das zeigt eigentlich umso mehr, was für ein Flickenteppich gerade schon entsteht. Also ich finde, dass genau diesen Flickenteppich, den haben wir doch schon. Also im Fechten kommen die russischen und belarussischen Athletinnen jetzt wieder zurück. Es gibt einen Weltcup in Polen, der jetzt eigentlich auch in, ich glaube, 4 Wochen stattfinden soll, 3 Wochen. Und da sollen sie das auch schon unterschreiben. Da wurde auch schon ganz klar gesagt, das kann ja keiner unterschreiben von denen. Was passiert jetzt mit dem Weltcup? Dann gibt es die Leichtathleten, die sagen, nee, bei uns kommen die gar nicht zurück, die russischen und belarussischen Athleten. Hier entsteht bereits ein Flickenteppich. Also auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele. Also wir sind gerade in der die Qualifikationen, wenn sie nicht schon angefangen haben, fangen jetzt langsam überall an. Es wird so sein, dass sich russische und belarussische AthletInnen auch unter diesen Umständen in vielen Verbänden nicht qualifizieren können oder eben auch von vornherein ausgeschlossen werden. Und ich finde, das ist eigentlich auch das, was mich an dieser ganzen Empfehlung des IOCs auch nach wie vor traurig macht und womit ich nicht einverstanden bin, dass hier wieder nur eine Empfehlung abgegeben wurde, anstatt eine Entscheidung zu treffen, wie es mit den Olympischen Spielen aussieht. Weil jetzt sind wir nämlich genau in dieser Situation, dass dieser Flickenteppich entsteht, dass wir über solche Kriterien sprechen müssen, wie das ausgestaltet werden soll mit Neutralität, wie ist das eigentlich mit Militärzugehörigkeit, wie ist das mit Unterstützen von Kriegspropaganda, ab wann macht man eigentlich Kriegspropaganda? Das sind jetzt Fragen, wow, bis die alle geklärt sind und jeder Fachverband soll das einzeln und anders bewerten, das wird ein Chaos. Also ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch einfach jetzt die ukrainischen Athleten, die jetzt nicht mehr teilnehmen werden.
Das wollte ich gerade mit reinbringen. Die ukrainische Regierung hat jetzt das gemacht, was auch schon vor der Empfehlung angekündigt wurde, dass eben sie die Sportlerinnen und Sportler angewiesen haben, Wettbewerbe zu boykottieren, an denen Athleten und Athletinnen aus Russland und Belarus teilnehmen. Herr Konietzko, was bedeutet das jetzt für den internationalen Sport, dass wir jetzt von allen Seiten solche Statements dann auch sehen, die ja wirklich konkrete Auswirkungen darauf haben, wie die Wettbewerbe aussehen?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den Olympischen Spielen russische Sportler als neutrale teilnehmen und ukrainische Sportler nicht teilnehmen werden.
Aber das passiert gerade. Darauf laufen wir ja zu gerade.
Nee, wir reden jetzt ja nicht über die Olympischen Spiele. Und das IOC hat ja auch nochmal deutlich gesagt, es geht um die Saison 2023 und nicht um die Olympischen Spiele. Da kann heute noch gar keiner vorhersehen, wie die Situation im nächsten Jahr ist. Und ja, es kann ohne weiteres passieren, dass wir Restriktionen aussprechen, die dazu führen, dass selbst wenn wir russische Sportler als neutrale zulassen, die in bestimmten Situationen an Wettbewerben nicht teilnehmen können und sich damit nicht qualifizieren können. Das ist dann eine Konsequenz auch der Entscheidung der internationalen Verbände. Und ich finde das, was die Polen fordern, absolut falsch. Frau Krüger hat es gesagt, wir können keinem zumuten, nur damit der Sport treibt, eine Erklärung zu unterschreiben, wofür er dann in seinem Heimatland, wenn er nach Russland zurückkommt, vielleicht inhaftiert wird und wir würden nie drüber nachdenken, so etwas zu fordern bei vergleichbaren diktatorischen Ländern wie zum Beispiel Iran oder Nordkorea, von den Sportlern eine Unterzeichnung einzufordern. Das, glaube ich, würde dann an dieser Stelle zu weit gehen. Aber ich glaube, und das ist auch Teil meines Vorschlages, dass wir ohne weiteres respektieren müssen, dass wenn ein Ausrichter von Events sagt, wir können die Sicherheit neutraler russischer, belarussischer Sportler bei uns nicht gewährleisten und werden sie deshalb nicht einladen, dass dann Verbände die Realität akzeptieren müssen und demzufolge die russischen und belarussischen nicht teilnehmen. Dann wiederum können natürlich die Ukrainer teilnehmen. Also es ist schon ein kompliziertes Stück Sportpolitik, in dem wir uns momentan bewegen. Und was Frau Krüger sagt, ist ja richtig. Wir werden in diesem Prozess lernen müssen, die Dinge ordentlich und vernünftig umzusetzen, so dass wir tatsächlich als Sport nicht dazu beitragen, diesen Krieg in irgendeiner Art und Weise mit einer Entscheidung zu unterstützen.
Aber ich will noch mal auf Olympia 24 zurück, auch wenn das IOC ja klar gemacht hat, dass die Entscheidung zu einer angemessenen Zeit, Zitat Thomas Bach, fallen soll, ist ja das, was Sie gerade beschrieben haben, trifft ja auf die ganzen Qualifikationswettbewerbe zu. Das heißt, es kann ja sein, dass jetzt Qualifikationswettbewerbe stattfinden, der Verband russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler dazu auch zulässt. Dann boykottieren die Ukrainer, die können sich nicht qualifizieren. Und dann sind die Ukrainer für Paris 24 sind sie nicht mit dabei. Deswegen ist das natürlich richtig, dass das IOC das sagt, aber de facto ist doch die Empfehlung jetzt so getroffen worden, dass sie natürlich auch Einfluss darauf hat, wer sich für Olympia zumindest qualifiziert.
Wir reden über Boykotte. Die ukrainische Regierung hat ihre Verbände aufgefordert, nicht an Sportveranstaltungen teilzunehmen, an denen russische Sportler als Neutrale teilnehmen. Das ist ja nichts anderes als ein politisch geforderter Boykott. Und hier, glaube ich, wird im Laufe der Zeit sicherlich auch eine Diskussion einsetzen, ob das zielführend ist. Und wenn wir uns mal vor Augen halten, was die letzten Boykotte gebracht haben, dann mit einem gewissen Abstand kann man sagen, eigentlich nichts. Denken wir nur an Afghanistan 80, wo dann nach einigen Jahren mit Abstand auch die Politiker in Westeuropa, auch in Deutschland gesagt haben, eigentlich hat es nichts gebracht und nur die Sportler haben darunter gelitten. Und deshalb bin ich da noch voller Hoffnung, vielleicht ist das schon wieder überspitzt, aber ich habe noch die Hoffnung, dass auch die ukrainische Seite hier gegebenenfalls ihre Position überdenkt. In der Realität sieht das alles ein bisschen anders aus. Ich kann Ihnen vielleicht berichten, dass ich vor 14 Tagen beim Kongress des Europäischen Kanuverbandes war. Dort war der russische Verband anwesend, weil wir keine Möglichkeit im Regelwerk hatten, ihn auszuschließen. Es gab am Anfang Boykottdrohungen von nordischen, baltischen Ländern. Ich habe dann klargemacht, dass wir die Wahl aufs Spiel setzen, wenn wir hier die Russen ausschließen, und habe aber auch deutlich gemacht, dass es hier eine gute Bühne ist, um klar unseren Standpunkt den Russen vorzutragen, wie wir zu diesem verbrecherischen Angriffskrieg stehen als europäische Länder. Und ich hatte das Gefühl, ich will nicht zu naiv sein, dass also diese klaren Statements der europäischen Länder in dieser gemeinsamen Diskussion die Russen, die da in den letzten Monaten eben nur in ihrem Land von der Propaganda berieselt wurden, schon beeindruckt waren, wie dieser Krieg in Europa gesehen wird. Und ich glaube, und das wäre so etwas Wichtiges, die Rolle des Sports ist es, zu verbinden und gegenseitige Meinungen auszutauschen, dass es wichtig wäre, nicht alle Brücken abzubrechen. Und vielleicht verstehen das auch die Ukrainer, dass es gut wäre, unsere Position den Russen einfach klar und deutlich zu sagen und zu zeigen, wie wir gegen diesen Krieg stehen. Und das könnte auch zu einer Veränderung des Meinungsbilds vielleicht in Russland beitragen. Ich will die Rolle des Sports nicht überbewerten, aber ich glaube, hier kann er schon eine wichtige Rolle spielen.
Also ich glaube, die Rolle des Sports in Russland wird weiterhin sehr gelenkt von dem Regime. Wir kennen die, also ich habe Kontakt zu einer russischen Athletin und sie sagt, sie hat mir geschrieben, noch vor ein paar Wochen, so Lea, das ist einfach Wahnsinn, was hier passiert. Wir kriegen die reinste Gehirnwäsche. So. Also ich glaube, dass das tatsächlich ein bisschen naiv ist. Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage. Aber es ist schön, dass Sie nochmal einen Punkt nämlich angesprochen haben, Boykott. Und ich möchte hier auf etwas ganz klar hinweisen. Wir reden hier und es ist real. Es sind Boykotte, die gerade eben von der ukrainischen Regierung verhängt wurden über die Athleten. Wir reden über einen Ausschluss von russischen und belarussischen Athleten und Athletinnen. Wie sind wir überhaupt hier hingekommen? Und Sie haben es gesagt, Sie haben sich auf Funktionärsebene damit beschäftigt. Ja, und genau das sollte eigentlich auch da passieren. Wir haben es vor einem Jahr haben wir angefangen, quasi diese Debatte über, wie nennen wir die Debatte über rote Linien zu fordern. Also was darf sich ein Staat eigentlich alles erlauben? Wie sehr darf er die Werte des Sports verletzen und missbrauchen, um sanktioniert und ausgeschlossen zu werden? Und diese Sanktionen dürfen nicht am Ende an den Athleten hängen bleiben. Und diese Debatte wurde komplett nicht geführt. Und ich habe gerade eigentlich das Gefühl als Athletin, dass mich hier die Verbände, die internationalen Verbände im Stich gelassen haben. Dass sie für ihre Verantwortung mir gegenüber und uns allen Athleten gegenüber nicht wahrgenommen haben, uns jetzt hier zu schützen. Und jetzt sind wir in dieser Diskussion. Jetzt werden Boykotte verhängt. Es werden Athletinnen ausgeschlossen. Und am Ende sind es jetzt wieder die Athleten, die Leidtragenden sind. Und ich finde, das ist so Wahnsinn, weil wir hatten oder der internationale und der Sport überhaupt hatte die Möglichkeit in diesem letzten Jahr sich hinzusetzen, darüber nachzudenken, wie genau diese Situation vermieden werden kann. Und es wurde nicht gemacht. Und da sehe ich ein Versäumnis. Und es macht mich traurig.
Aber Frau Krüger, Sie gehen jetzt von Ihrem persönlichen Standpunkt aus, den sicherlich viele europäische Athleten teilen. Die Leidtragenden sind im Moment die Ukrainer.
Auf jeden Fall.
Man muss aber eben auch sehen, dass zumindest in meinem Verband, ich habe mit unserer Athletenkommission gesprochen, eine übergroße Mehrzahl der Athleten gegen einen Boykott ist. Nicht möchte, dass aufgrund von lediglich in der Herkunft Sportler diskriminiert werden und nicht möchte, dass Politik entscheidet, wer bei Sportwettkämpfen startet. Und da müssen wir jetzt auch, so schlimm wie das klingt, über den Tag und den schrecklichen Krieg im Moment hinausdenken. Was heißt das denn, wenn wir jetzt unsere europäischen Werte durchsetzen und sagen, wir wollen ausschließen gegen 2/3 der Weltgemeinschaft, die sagt, nee, wir wollen die Sportler dabei haben. Wir laufen Gefahr, dass wir das Modell der olympischen Bewegung beschädigen, auf den Prüfstand stellen, weil wir dann irgendwann nur noch werteorientierte Spiele haben. Dann werden wir in Europa mit unseren 35, vielleicht mit Kanadiern und Amerikanern zusammen unsere eigenen Spiele haben. Die Russen gehen dann, wie die das jetzt schon versuchen zu machen, mit den Afrikanern, mit den Asiaten zusammen. Und dann wird diese Welt umspannende Idee der gemeinsamen Olympischen Spiele nach gleichen Regeln in Neutralität, so wie wir es jetzt kennen, nicht mehr stattfinden. Da müssen wir auch langfristig denken, ob wir das wollen und ob das mehr Vorteile bringt, als jetzt vielleicht gemeinsam nach einem Kompromiss zu suchen, der vielleicht nicht allen gerecht wird, aber der die olympische Bewegung auf Dauer schützt.
Ich fand gerade interessant, dass Sie gesagt haben, dann kommen wir dahin, dass es nur noch wertegeleitete olympische Spiele gibt. Sind die olympischen Spiele nicht eigentlich von ihrem Anspruch her, von ihrem Gründungsanspruch her wertegeleitet?
Na, aber absolut. Und die Werte sagen ja auch, dass eben keiner diskriminiert werden soll. Das wird ja mit dieser Empfehlung jetzt auch, soll ja auch durchgesetzt werden. Und das ist wichtig, um die olympische Bewegung zusammenzuhalten. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung.
Aber die Werte sagen ja auch, dass Frieden, das ist ja einer der größten Werte, die sich die olympische Bewegung eigentlich auf die Fahne geschrieben hat, ist Frieden. Und diesen Wert hat Russland, der Staat, in den vergangenen Jahren mehrfach verletzt. Das hat einmal eben dreifacher Bruch des olympischen Friedens, jetzt der andauernde Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und gut, das ist jetzt nicht unbedingt Frieden, aber es gehört auch mit zu den Werten, ist ja Fairplay. Und da haben wir noch ein staatliches Doping liegen. Also es ist ja eine massive Verletzung von diesen Werten, über die wir gerade eben sprechen. Und ich finde das auch richtig, also was Sie auch gesagt haben, Boykotte etc., ja, aber genau das war mein Punkt eigentlich gerade eben. Es soll doch jetzt nicht darum gehen, dass wir hier AthletInnen ausschließen oder eben Boykotte von Athleten verhängen, sondern die Diskussion muss ja davor angesetzt werden. Welche anderen Möglichkeiten haben wir? Und das wurde nicht geführt. Und jetzt sind wir ja eben in der Diskussion. Ich bin auch kein Fan davon, Leute auszuschließen. Ich bin auch kein Fan von Boykotten. Ich finde es auch nicht schön, was gerade alles passiert. Aber wir sind jetzt in der Situation, weil eben diese andere Debatte nicht geführt wurde, was eben passieren kann oder wie man eben einen Staat sanktioniert, der eben diese Werte, über die wir gerade eben gesprochen haben, so massiv verletzt.
Ich destilliere das mal als Frage, Herr Konietzko. Hat der Weltsport dadurch, dass er jahrelang so getan hat, als ob Sport und Politik getrennt wäre, es verpasst, genau die Diskussion zu führen und steht jetzt mit Regelwerken da, wie Sie auch gerade beschrieben haben, die für die aktuelle Situation inadäquat sind?
Sie werden überrascht sein, dass ich Ihnen hier zustimmen muss. Und das ist eigentlich auch ein Argument, dem ich ausgesetzt bin, wenn ich mit Vertretern außerhalb Europas spreche, die sagen, ihr mit eurer europäischen Arroganz habt euch seit dem Zweiten Weltkrieg nicht um die Kriege in unseren Regionen gekümmert, habt das einfach negiert und jetzt auf einmal, wenn ein Krieg bei euch so nah ist und euch so nah geht, wollt ihr Werte durchsetzen, die euch früher nicht interessiert haben. Und deshalb muss man da sehr, sehr genau abwägen. Und ich glaube, dass die momentanen Diskussionen dazu führen werden, dass wir nochmal genau im Weltsport über Werte, die wir um- und durchsetzen wollen, diskutieren werden. Nur im Moment sind wir da, wo wir sind. Wir haben ein Regelwerk, die Olympische Charta, und die sagt deutlich aus, keine Diskriminierung aufgrund der Herkunft. Und so wurde das im Jugoslawienkrieg, bei all den Kriegen in der Welt, in der Vergangenheit eben auch gehandhabt.
Kurze Abschlussrunde, wo wir jetzt gerade schon ein bisschen in die Zukunft geblickt haben. Glauben Sie, dass diese Diskussion tatsächlich zu neuen Regelwerken führen wird? Und wer sollte in diesen Diskussionen dann auch, oder welche Rolle sollte der deutsche Sport in dieser Diskussion führen? Frau Krüger, Sie dürfen anfangen und dann darf Herr Konietzko das Schlusswort haben.
Ich würde das immer ein bisschen aufgreifen, was Herr Konietzko auch gerade eben gesagt hat. Ich glaube, dass, ich meine, über die Vergangenheit braucht man jetzt eigentlich nicht mehr reden. Die Debatte wurde nicht geführt. Das heißt jetzt, ich sage wirklich aus Sicht von vielen AthletInnen, ich glaube auch weltweit, dass hier einfach jetzt gerade Chaos herrscht und dass wir allein gelassen worden sind. Und ich finde, dass sich der Sport, und da können wir auch in Deutschland, denke ich, einen großen Teil dazu beitragen, jetzt Gedanken darüber machen muss und es als Chance vielleicht sogar nehmen kann, diese ganze Situation zu analysieren und aufzudröseln und sich zu überlegen, wie wollen wir in Zukunft Olympische Spiele gestalten? Sollen Staaten, die eben die Werte so massiv, also die Werte des olympischen Geistes und der olympischen Bewegung so massiv verletzen, sollen die überhaupt noch weiterhin Mitglied der olympischen Familie bleiben dürfen, ohne dass es gegen die Athletinnen geht? Und da kann man dann eben überlegen, okay, wie kann man das ausgestalten? Was ist mit dieser Neutralität? Wobei ich da auch ehrlich sagen muss, dass Neutralität ist sehr schwierig umzusetzen, weil man einfach wirklich, man gehört einem Staat an und das kann man ja nicht ablegen, wenn man in einen Wettkampf reingeht. Aber ich glaube, dass diese Debatte über die Zukunft jetzt auf, ist ja eh schon verpasst worden, aber jetzt vielleicht ist jetzt der Wegschrei und da können wir in Deutschland anfangen. Und das muss aber eben auch mit, nicht nur über Werte, sondern wir müssen hier eben auch Rechte mit einbeziehen. Und das darf nicht nur am Ende eine Mehrheitsentscheidung werden.
Herr Konietzko, wie kann das Regelwerk angepasst werden und wie kann diese Diskussion über Werte im Sport jetzt angesichts dieser Situation geführt werden?
Ich kann da eigentlich Frau Krüger nur zustimmen, dass wir die Chance jetzt nutzen müssen und sollen, nicht über neue Regelwerke, sondern erstmal über eine Wertediskussion anzufangen zu diskutieren. Was soll Sport leisten? Was kann Sport leisten? Neutralität ist ein wichtiges Gut, um unterschiedliche Länder zusammenzubringen. Wie weit geht die? Und ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten Wochen, Monaten diese Diskussion geführt wird und geführt werden soll. Und ich glaube, auch Deutschland kann dort seinen Beitrag, einen starken und wichtigen Beitrag einbringen. Und würde mich freuen, wenn vielleicht auch dieses Gespräch jetzt hier dazu beiträgt, dass diese Diskussion beginnt und vielleicht auch Fahrt aufnimmt.
Diese Hoffnung schließe ich mich einfach mal an, aber ich glaube, die Diskussion hat auf jeden Fall schon begonnen. Wir haben aber auf jeden Fall jetzt in diesem Gespräch auch gemerkt, wo die Grenzen womöglich laufen und um welche tiefgreifenden Probleme es im Weltsport auch geht. Vielen Dank an die beiden Diskutanten, die tatsächlich auch Argumente ausgetauscht haben. Thomas Konietzko, Präsident des Weltverbandes der Kanutinnen und Kanuten, und Lea Krüger, Fechterin und Präsidium von Athleten Deutschland. Mein Name ist Maximilian Rieger. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Dieses Sportgespräch finden Sie auch in einer längeren Version in der Deutschlandfunk Audiothek. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.